Augen. Wie ich dort auf meinem Podium in der Kunsthochschule stand, konnte ich den alten Heizlüfter riechen, der neben meinen Füßen Staub verbrannte, die schwachen, kaum wahrnehmbaren Terpentinschwaden in der Luft und den Zigarettenrauch in der Kleidung der Kunstschüler. Ich hörte das Kratzen der Palettenmesser, die Farbe anmischten, und das Wischen der Pinsel auf Leinwand. Die jungen Männer hingegen hörten oder rochen mich kaum. Und das lag nicht daran, dass sie Männer waren, sondern daran, dass sie Primaten waren. Und bei modernen Primaten läuft wirklich alles über die Augen. Während die Kunstschüler mich betrachteten, wurden Trillionen und Abertrillionen von Photonen von meinem Körper in Richtung ihrer Primatengesichter zurückgeworfen. Die winzigen Muskeln ihrer Iriden zogen sich zusammen und weiteten ihre Pupillen, um mehr Licht einzulassen. Als die Photonen auf ihren Augenhintergrund trafen, übermittelte ihre Netzhaut Informationen über meine Konturen über den Sehnerv, der diese Datenbrocken wiederum zu den visuellen Zentren im Gehirn weiterleitete. Denken Sie an den Unterschied zwischen einem alten Telefonmodem und dem heutigen Breitbandrouter. Die Welt über Schallwellen wahrzunehmen ist schön und gut, aber ohne Echoortung lernt man dadurch nicht sonderlich viel. Die Nase mag gut darin sein, Aussagen über die chemischen Verbindungen in der nahen Umgebung zu machen, doch sie taugt nicht viel, um sich durch Baumkronen zu schwingen. Aber die Augen können einem pro Sekunde das Äquivalent von 1.000.000.000.000.000 Gigabytes an Informationen geben. In atemberaubender Geschwindigkeit vermitteln sie, was die Dinge sind und wo sie sich befinden. Solange wir also über die Möglichkeiten verfügen, diesen Datenstrom zu verarbeiten, sind wir im Geschäft. Parallaxe. Wer an Primaten denkt, dem kommen vermutlich zuerst Tier- und Menschenaffen in den Sinn. Und wer an Affen denkt, der hat wahrscheinlich binnen Sekunden unweigerlich ihre Gesichter vor Augen. Kurze, platte Nasen und große, binokulare, stereoskopische Augen, die in Augenhöhlen vorn im Gesicht sitzen. Selbst mein 2-jähriger Sohn kann die grobe Zeichnung eines Affen an den seitlich am Kopf sitzenden Ohren, dem kurzen Nasenrücken und den großen, nach vorn gerichteten Augen erkennen. Im Großen und Ganzen entwickelte sich der Sinnesapparat der Primaten wie folgt. Im Laufe unseres Jahrtausende währenden Lebens in den Bäumen schrumpften unsere Nasen, unsere Augen wanderten nach vorn und das Sehzentrum unseres Gehirns wuchs geradezu explosionsartig an. Ordnet man fossile Schädel chronologisch an, dann ist gut zu erkennen, wie die Augenhöhlen immer weiter nach vorn gewandert sind. Zugleich nahm die Größe der Hirnareale, die für die visuelle Verarbeitung zuständig sind, rasant zu. Für eine optimale Interaktion mit der unmittelbaren Umwelt ist es durchaus wichtig, wo die Sinnesorgane angeordnet sind. Da die Lunge unentwegt frische Luft einatmet, ist es sinnvoll, dass ein Geruchsorgan entlang dieses steten, mit Duftstoffen angereicherten Luftstromes platziert ist. Deshalb befinden sich unsere Nasenlöcher und der dazugehörige Riechkolben bei uns mitten im Gesicht. Die Ohren hingegen müssen Schallwellen beidseits des Körpers aufnehmen und sitzen folgerichtig seitlich am Kopf. So lässt sich gut bestimmen, wie weit der Ton entfernt ist und aus welcher Richtung er kommt. Gleiches gilt für die Augen. Doch ihre Position hängt grob gesagt davon ab, um was für ein Lebewesen es sich handelt. Beutegreifer oder Beutetier? Grundsätzlich gibt es bei Tieren 2 Strategien der Augenanordnung. Beutetiere wie Rehe, Kaninchen und kleine Vögel haben ihre Augen für gewöhnlich seitlich am Kopf. Die so platzierten Augen ermöglichen es ihnen, mit ihrem enorm großen Blickfeld nach Raubfeinden Ausschau zu halten. Was sich direkt vor ihnen befindet, ist für sie viel weniger wichtig als der Löwe etwas weiter entfernt im Gras. Unterdessen tragen Beutegreifer wie Hunde, Adler, Schlangen und Katzen ihre Augen für gewöhnlich vorn am Kopf. Das vergrößert den Überlappungsbereich des binokularen Gesichtsfeldes so stark, dass sie dafür am äußersten rechten und linken Rand ihres unmittelbaren Blickfeldes einen toten Winkel in Kauf nehmen. Diese Überlappung, das binokulare Deckfeld, macht es viel leichter, die Entfernung von einem Objekt im Raum einzuschätzen. Zudem treten Einzelheiten im Deckfeld schärfer hervor.